Schlag doch mit mir auf die Apostelgeschichte, Kapitel 15. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Ein ziemlich bekanntes und gewichtiges Kapitel in so ziemlich der Mitte der Apostelgeschichte, weil es hier einen besondere Entscheidung, einen besonderen Wendepunkt, einen besonderen Beschluss gibt. Und zwar hängt es zusammen, wie verhält es sich in der christlichen Gemeinde zwischen dem Judentum und diesem neuen Christentum, diesem neuen Glauben. Wie sieht das praktisch aus? Und ich lese einmal vier Verse vor. Einmal Apostelgeschichte 15, die Verse 19 und 20. Hier spricht Jakobus, der Bruder des Herrn und Ältester der Gemeinde in Jerusalem. Vers 19, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Und dann in Vers 28 und 29, das ist ein Brief dann der Apostel und Ältesten, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Hier heißt es, diese notwendigen Stücke. Und in unserer Lehrstunde geht es um die Frage, sind die notwendigen Stücke notwendig? Sind die notwendigen Stücke notwendig? Oder anders gefragt, worum geht es hier? Was ist gemeint mit dem, was Jakobus hier sagt, beziehungsweise was die Apostel mit den Ältesten aus Jerusalem in Briefform tatsächlich niedergeschrieben haben, an die Gemeinden hinausgeschickt haben? Und inwiefern betrifft uns das? Und damit wollen wir erstmal ein bisschen den Kontext betrachten. Worum geht es hier in Apostelgeschichte 15? Es kam ein Konflikt auf. Und damit beginnt hier nämlich auch dieses Kapitel, Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also, in dieser Beziehung zwischen den neutestamentlichen Gemeinden, den Christen, und dem Judentum, aus welchem ja das Christentum entstanden ist, ist hier diese Frage, in welcher Beziehung stehen sie? Und ganz konkret, in welcher Beziehung steht die neutestamentliche christliche Gemeinde zu dem Gesetz Mose, vor allem zu den Zeremonialgesetzen, die unter Mose gegeben sind? Wie ist es mit den Festen? Wie ist es mit den Speisevorschriften? Wie ist das mit den Opfern? Wie ist das mit den Ordnungen? Wie ist das mit den Traditionen? Wie ist das mit der Beschneidung? All das, was zu den Zeremonien des Alten Testaments gehörte. Und nun gab es hier einige von Judäa aus Jerusalem und die sind gekommen nach Antiochia, wo Paulus und Barnabas gerade waren, wo sich einige aus den Nationen, aus den anderen Ländern, die vorher nicht Juden waren, wo sie sich bekehrt haben. Und diese Männer, sie kamen nun und haben gesagt, ja, es ist schön, dass ihr an den Messias glaubt, aber damit ihr gerettet werdet, müsst ihr euch beschneiden lassen. Ihr müsst gewisse Formen des Gesetzes Mose erfüllen. Und dann kam ein Zwiespalt. Das heißt, als nun ein nicht geringer Zwiespalt entstand Entschuldigung, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Offensichtlich waren Paulus und Barnabas anderer Meinung. Und Lukas schreibt hier so schön, also es war ein Zwiespalt und nicht kein geringer Wortwechsel. Man kann sich vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen lauter wurde. Nun, wie ist der weitere Verlauf? Das ist der Konflikt. Ja? Es gibt zwei unterschiedliche Meinungen, wie in der christlichen Gemeinde mit dem Zeremonialgesetz umgegangen werden sollte. Wie ist der Verlauf? Es heißt hier, da ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Also sie sagen, okay, wir können diesen Konflikt hier nicht lösen. Lasst uns einige von der Gemeinde Antiochia nach Jerusalem senden und mit der Weisheit der Apostel dort und den Ältesten dort in Jerusalem wollen wir nun diesen Konflikt lösen. Es gibt auch einiges zu sagen, dass es kein Konzil war in der Sprache oder in der Formulierung, wie wir es heute manchmal verstehen. Es war ein Konflikt einer Ortsgemeinde, die den Rat einer anderen Ortsgemeinde suchte. Und es hatte eine besondere Autorität aufgrund der Apostel, sodass es auch ein Beschluss war, der dann weithin verbreitet wurde. Aber das ist hier der Verlauf. Sie kamen nun nach Jerusalem. Und zwar die Leute, die gesagt haben, Beschneidung ist nötig, Paulus und Barnabas und einige mehr. Bei diesem Treffen in Jerusalem, bei dieser Versammlung, da heißt es nun, einige aber von der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Wir sehen also, es geht noch ein bisschen mehr. Es geht nicht nur um Beschneidung, sondern es geht hier um die Gesamtfrage, wie stehen wir zu dem Gesetz Mose? Und hier gibt es welche, die waren früher Pharisäer und sind tatsächlich gläubig geworden. Und die offensichtlich mit denen übereinstimmen, die auch nach Antiochia gegangen sind. Und was passiert nun? Als erstes tritt der Apostel Petrus auf. Und der hat gerade selbst erfahren, wie Gott ihm etwas gelehrt hat, als er zu Cornelius ging. Und er bezeugt, dass sich die Heiden bekehrt haben, dass Gott seinen Geist über sie ausgesandt hat, dass sie Geistesgaben empfangen haben und genau die gleiche Form und sichtbares Zeichen ihrer Rettung empfangen haben, wie die Jünger selbst. Und das ganz ohne Gesetz, ohne dass sie vorher irgendetwas in der Richtung getan haben. Und dann treten Paulus und Barnabas auf. Und auch sie bekommen Raum, zu erzählen, zu berichten von ihrer ersten Missionsreise, von der sie gerade zurückgekommen sind. Wie Gott Wunder und Zeichen getan hat. Nicht nur sozusagen bei der Verkündigung, sondern wie Wunder geschehen sind auch bei dem Empfang des Glaubens. Wie die Menschen tatsächlich aus den Nationen den rettenden Glauben empfangen haben. Und dann kommt Jakobus, der Älteste der Gemeinde in Jerusalem, und er unterstützt es nun mit einem Schriftzitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Amos und zeigt an, ja, Gott hat schon von Anfang an vorgehabt, nicht nur die Juden zu erretten, sondern auch die Nationen. Und so kommen sie zu einem Ergebnis. Sie sagen, diese Gesandtschaft aus Jerusalem nach Antiochia, die da so viel Unruhe gesorgt haben, das war falsch. Sie wurden nicht gesandt. Sie kamen zwar aus Jerusalem, sie wurden aber nicht offiziell gesandt. Und das, was sie für Unruhe gestiftet haben, war nicht richtig. Aber dieses Treffen jetzt in Jerusalem, es führte zu einem einstimmigen Ergebnis. Es heißt hier in Vers 25, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden sind, gut Männer auszuwählen und sie euch zu senden. Also sie haben einen einstimmigen Konsens. Sowohl die Pharisäer als auch Paulus und Barnabas, die Apostel und die Ältesten, alle sind zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen. Barnabas und Paulus werden ausgezeichnet und hervorgehoben in diesem Brief. Hier heißt es, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sie werden hier offiziell gerühmt in diesem Brief. Und es werden noch zwei Propheten mitgesandt, Judas und Silas, die diesen Konsens und den Inhalt dieses Briefes bestätigen sollen. Und dann wird in Vers 28 betont, ich hatte es vorgelesen, dass es, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschehen. Hier wird die Autorität des Heiligen Geistes, die Autorität Gottes genannt. Und dann kommt hier die praktische Aufforderung, beziehungsweise erstmal das Ergebnis. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschehen, keine größere Last auf euch zu legen. Das ist das Haupturteil, das hier genannt wird. Keine größere Last auf euch zu legen. Damit ist hier ein Urteil über den Konflikt gesprochen. Ja? Es ist nämlich genau das, was Petrus auch sagte. Ja, also wir konnten selbst nicht mal das Gesetz halten, wie können wir das jetzt von den Nationen verlangen? Und auch Jakobus sagte das, dass man den Nationen keine Last auflegen soll, das heißt also nicht erneut, dass das Gesetz Mose, das Zeremonialgesetz über sie stülpen soll. Aber dann eben diese Aufforderung, wie ich gelesen habe, als diese notwendigen Stücke euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Das ist also der Kontext. Nun, wie ist der Brief zu verstehen? Gerade auch dieser Konsens, dieses Urteil, zu dem sie gefunden haben, einstimmig, wo also alle zustimmen konnten. Was ist hier, wie ist dieser Brief zu verstehen? Und es gibt hier unterschiedliche Ansichten. Es gibt welche, die sagen, hier sehen wir deutlich, dass ein Teil des Gesetzes Mose weiter in Kraft ist. Ein Teil des Zeremonialgesetzes, ein Teil der Speisegebote ist deutlich in Kraft. Man muss sich nicht mehr beschneiden lassen, aber man muss sich noch halten an eine Form der Enthaltung von Speisen, wie wir sie auch finden im Alten Testament. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Sieben-Tags-Adventisten kein Schweinefleisch essen. Weil sie sagen, die Apostel, sie geben doch deutlich bekannt, dass wir als christliche Gemeinde uns enthalten sollen von dem Erstickten und vom Blut. Also, das spricht sozusagen für die ganze Speisevorschrift der Juden. Also ist dieses Gebot noch weiter in Kraft. Die Zeugen Jehovas. Sie begründen ihre Lehre, dass sie auch kein Blut und so weiter nehmen dürfen, aufgrund dieses Abschnittes. Sie gehen sogar so weit, dass sie auch keine Bluttransfusion bei einer Operation im Krankenhaus oder sowas empfangen dürfen, aufgrund dieser Stelle. Dass man sich enthalten solle vom Blut. Und sie sagen, hier ist es ja noch deutlich in Kraft. Übrigens weisen sie auf Martin Luther. Sie zitieren Martin Luther. Ich habe gestern sogar nochmal nachgelesen auf einer Internetseite, wo sie auf Martin Luther verweisen. Martin Luther, er spricht über die Konzilien, er schreibt über die Konzilien und er schreibt im Grunde, seine Ansicht ist, die Konzilien, die haben nicht immer eine bleibende Gültigkeit gehabt. Und er er spricht sozusagen sarkastisch oder ein Stück weit ironisch, will er hier zeigen. Er sagt nämlich, wollen wir nun einen Kirchen haben nach diesem Concilio, so müssten wir nun lehren und treiben, dass kein Fürst, Herr, Bürger noch Bauer hinführt, Gänse, Rehe, Hirsche, Schweinefleisch im Schwarzen, das heißt in Blutbrühe esse, und sonderlich müssen die Bürger und Bauern kein Rotwurst oder Blutwurst essen. Und die Zeugen Jehovas haben nicht verstanden, dass er es ironisch meint und gerade damit eigentlich erklären will, dass es natürlich Quatsch ist, und haben das als offizielle Lehre, dass sie sich davon enthalten müssen. Nun, man kann natürlich es so verstehen. Sagen, okay, hier ist vielleicht tatsächlich mit dieser apostolischen Autorität den Christen kundgetan, sie sollen etwas von den Speisegeboten aufrechterhalten. Doch das kann nicht wirklich aufrechterhalten werden, weil gerade in Apostelgeschichte 10 Petrus diese Vision von Gott bekommen hat mit den allen unreinen Tieren und ihm gesagt wurde, steh auf, schlachte und iss. Und er sagt, niemals, niemals habe ich mich so verunreinigt. Das habe ich niemals getan. Und Gott sagt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Erkläre du nicht für unrein, was Gott als rein erklärt hat. Die Zeit dieser Speisegebote ist vorbei. Der Zweck ist erfüllt, nämlich Israel als Volk abzusondern, bis auf Christus hin. Und jetzt soll sowohl das Evangelium zu allen Nationen hinausgehen und auch das ist dieses Gesetz, das Zeremonialgesetz in der Form nicht mehr notwendig, weil Christus es erfüllt hat. Genauso Markus 7, Vers 19, wo Jesus sagt, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Und dann schreibt Markus einen wunderbaren Kommentar. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Unglaublich gewichtiger Kommentar. Jesus erklärte hier gerade alle Speisen für rein. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, die Apostel haben hier wirklich befohlen, manche Speisen als unrein zu bewahren, dann wäre hier ein Widerspruch zu der Lehre Christi. Andere sagen, es war einfach ein Fehler von Jakobus. Es war eine spannungsreiche Zeit, es war schwierig, diese Streitereien zu beschwichtigen. Er hat eine Art Konsens gesucht und wie so oft auch in Gemeinden und da, wo man ganz unterschiedlicher Meinung ist, man kommt irgendwie auf einen Kompromiss, aber im Endeffekt war es ein Fehler. Vielleicht hatte Jakobus eine besondere Aura, eine besondere Autorität. Wenn er aufgestanden ist und gesprochen hat, dann haben alle anderen geschwiegen, haben gesagt, okay, alles gut, wenn Jakobus das sagt, dann machen wir das so. Selbst Paulus und Barnabas schwiegen. Aber auch das ist nicht haltbar. Warum? Weil hier eindeutig darauf hingewiesen wird, es hat dem Heiligen Geist gefallen. Weil hier die Apostel mitgenannt werden. Wenn Jakobus als Ältester der Gemeinde in Jerusalem sich geirrt hätte, dann hätte es weder dem Heiligen Geist gefallen, noch hätten die Apostel Jesu Christi, die berufen waren, nun gerade die Lehre Christi zu bestätigen und zu beglaubigen, hätten sie ihr Veto hier eingesetzt. Und dann wird sogar noch von zwei Propheten gesprochen, die das mitbestätigen. Also hier von einfach einem menschlichen Fehler zu sprechen, ist in diesem Kontext unhaltbar. Paulus bringt diesen Brief freudig zurück nach Antiochia. Und weil deutlich ist, hier wird seine Sicht bestätigt. Barnabas und Paulus, sie wurden beglaubigt, ihre Ansicht wurde vertreten. Eines der verbreitetsten Auslegungen zu dieser Stelle ist, es ist eine Art Liebesdienst, der hier gefordert wird. Tatsächlich ist das auch in der Kirchengeschichte vielfach belegt in den Kommentaren, in den Auslegungen, dass es geht hier nicht um etwas, was tatsächlich wesentlich für die Rettung ist, etwas, was notwendig ist, um gerettet zu werden, so wie die Pharisäer oder die aus Judäa am Anfang gesagt haben, in Bezug auf die Beschneidung, dass es, wer das nicht tut, kann nicht gerettet werden, sondern dass es eine Art Ratschlag ist, trotz besseren Wissens oder trotz einer größeren Erkenntnis, aus Liebe zu den Schwächeren, aus Liebe hier zu den Juden, auf etwas zu verzichten, wofür man eigentlich die Freiheit hätte. Ja? Und da ist etwas Wahres dran. Das steckt mit in diesem Ratschlag dazu. Wir werden noch drauf kommen. Aber wir müssen bedenken, dass es hier in dem Brief heißt, diese notwendigen Stücke. Es heißt hier, es ist notwendig. Und das ist eine ziemlich deutliche, eine ziemlich gewichtige Beschreibung. Nicht etwas, was hier ein Ratschlag ist, nicht nur eine Sache, die vorgeschlagen wird, sondern es heißt, es ist etwas Notwendiges. Und das hier ist tatsächlich der Bereich, wo man überlegen muss, passt das zusammen mit der Auslegung, dass es zwar nicht heilsnotwendig ist, aber notwendig, um vielleicht die Juden zu erreichen, notwendig, um ihnen keinen unnötigen Anstoß zu geben oder sowas. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich gewichtige Beschreibung zu sagen, diese notwendigen Stücke. Aber noch gewichtiger ist, wieso rät Paulus den Korinthern dann etwas anderes im ersten Korintherbrief, wenn es um Götzenopferfleisch geht, wenn er genau diese Frage behandelt, wie sollen wir denn umgehen mit Götzenopferfleisch, wo wir nicht wissen, wie das geschlachtet wurde, ob das Blut ausgeflossen ist, ob das irgendeinem anderen Götzen gegeben ist. Und Paulus sagt nicht, na, ist doch klar, also wir sollen uns davon enthalten, das ist das, was in dem Brief von Jerusalem stand, fertig, aus. Sondern offensichtlich sagt er, fragt nicht nach. Und es ist alles, gehört alles Gott, ihr könnt es essen. Wie passt das zusammen? Wenn er doch bei dem Brief mitgeschrieben hat, mit einstimmig es bestätigt hat und gesagt hat, ja, das sind notwendige Stücke. Und hier kommen wir wirklich an einen Punkt, wo wir überlegen müssen, okay, wir glauben daran, dass die Schrift keine Widersprüche hat, dass das Wort Gottes nicht entgegensteht. Aber zu überlegen, wie ist es dann auszulegen? Wie ist es dann zu verstehen? Nur etwa 2 Jahre später ist Paulus nach dieser Versammlung nach Korinth gegangen und etwa 6, 7 Jahre später hat er den ersten Brief geschrieben. Und wiederum ein paar Jahre später kommt er zurück nach Jerusalem, wird von wem empfangen? Von Jakobus. Er wird herzlich gegrüßt von Jakobus. Sie freuen sich alle über die Berichte der Mission. Und Jakobus zitiert wortwörtlich in Apostelgeschichte 21 noch einmal den Beschluss, den sie hier gefasst hatten. Man kann also nicht sagen, dass es irgendwie, es galt nur für ein Jahr oder für eine ganz kurze Zeit. Selbst nachdem Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, wiederholt Jakobus das noch einmal in Apostelgeschichte 21. Also was bedeutet das? Wie können wir diesen Text auslegen? Diesen Brief? Heißt es für uns, es ist besser, koscheres Fleisch zu essen, als nicht koscheres? Ist es besser, geschächtetes Fleisch zu essen? Ja, ist es notwendig für uns, geschächtetes Fleisch zu essen? Und nicht etwas, was einfach irgendwo im Supermarkt angeboten wird. Seit einigen Jahren finden wir in vielen Supermarktregalen Halal-Fleisch, das geschächtet ist, das ausgeblutet ist. Ist das vielleicht besser für uns Christen, das zu essen, damit wir uns enthalten können vom Blut? Wie ist es überhaupt mit dem Blut, mit der Blutwurst? Und wie ist es bei einem Steak Medium Rare, dieser rote Fleischsaft, hat das etwas mit Blut zu tun? Nun, wie können wir diese Fragen beantworten und wie können wir eine biblisch-historische Erklärung finden für diese scheinbaren Gegensätze, die hier bestehen? Eines der, wie ich finde, überzeugendsten Argumente ist dieses. Bei diesen vier Notwendigkeiten geht es nicht um vier separate Gebote, sondern um eins. Es geht um ein einziges Verbot, nämlich der Absonderung vom Götzendienst. Und das ist interessant, wenn wir hier einfach mal grammatisch schauen. Hier heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 19, beziehungsweise Vers 20. Hier rät Jakobus, sondern ihnen zu schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen. Die Elberfelder gibt das hier richtig wieder im Plural. Die Verunreinigungen der Götzen. Und jetzt gibt es hier eine Liste von drei Dingen in der Einzahl, im Singular. Von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Grammatisch kann man es so verstehen, dass hier eine Liste von einzelnen Praktiken gemeint ist, die zu den Verunreinigungen des Götzendienstes gehören. Also es geht um die notwendige Abgrenzung von Gläubigen, Heiden, von Christen, die aus den Nationen zum Glauben gefunden haben, dass sie sich abgrenzen von den ungläubigen Heiden, von der Gesellschaft, aus der sie gekommen sind. Und diese notwendigen Stücke sind die Dinge, die einen Christen von einem Götzendiener unterscheiden. Und jedes dieser vier Dinge gehörte nämlich zum Götzendienst in der damaligen Zeit. Und für uns ist das so schwer zu verstehen, weil wir natürlich nicht vor Augen haben, wie damals ein Götzendienst aussah. Aber wir können uns das etwa so vorstellen. Ein Mann geht in einen Götzentempel hinein. Und dort konnte er eine Spende oder eine Gabe hinterlassen und dann durfte er sich an einen Tisch setzen und teilhaben an dem Götzendienst. Und hier wurde ein Tier oftmals erstickt, erwürgt. Warum? Damit das Blut im Körper bleibt. Und dann wurde das Blut aufgefangen in einer Schale und teilweise wurde es dann auf die Personen, auf die Gäste gesprengt oder sogar in einem Kelch herumgegeben, um es zu trinken. Weil man damit die Seelen- und Lebenskraft des Tieres aufnehmen wollte. Philo, der ein jüdischer Philosoph, wenn man so will, Philo schreibt, sie ersinnen immer neue Genüsse und rüsten unheilige Opfermale, indem sie sogar die Substanz der Seele, die man frei und unangetastet lassen sollte, erwürgen und ersticken, dadurch, dass sie das Blut im Körper begraben. Ja, es sollte im Leib erhalten bleiben, um dann das Blut genießen zu können. Man glaubte, dieses Blut hat eine gewisse magische Kraft. Hier kann göttliches Leben aufgenommen werden. Oder eben die Seelenkraft und Lebenskraft des Tieres, die durch das Ersticken aufgefangen wurde. Wir finden das zum Beispiel im Dionysus-Kult. Dionysus war eine griechische Gottheit, ein griechischer Götze, der besonders stark auf die sinnlichen Erfahrungen abzielte. Und hier gab es in diesen Götzendiensten nun diese Rituale, wie man meinte, erneuertes Leben und Kraft von Gott empfangen zu können durch die Aufnahme des Blutes und des Seelengehaltes, wenn man so will, von den Tieren. Und dazu gab es viel Alkohol. Es wurden oft ganz obszöne Lieder gesungen. Die Götzentempel waren innen drin bemalt, voller perverser und obszöner Darstellungen. Es war wie ein Porno-Darstellung in diesen Tempeln. Und es gab Priesterinnen, die eigentlich nichts anderes waren als Prostituierte. Tempelhuren. Und es war ganz normal für die Griechen, im Rahmen von den Götzendiensten mit diesen sogenannten Prophetinnen zu verkehren, fühlten sich dabei sogar besonders religiös, weil es auch eine Vereinigung mit der Gottheit darstellen sollte. Und sie haben sich nichts dabei gedacht. Es wurde noch nicht mal als Ehebruch angesehen. Ehebruch galt nur, wenn man mit einer Frau eines anderen verkehrte, aber irgendwie so eine Konkubine zu haben oder irgendwie im Rahmen solcher Götzenfeste mit Tempelhuren zu verkehren, es war überhaupt nicht moralisch verwerflich angesehen. Sie haben sich nichts dabei gedacht. Es war ganz normal. Es war ein ganz normales Ritual, ein ganz normaler Teil des Götzendienstes. Und all diese vier Teile, sie gehören und gehörten zu den gängigen Praktiken der Götzendienste zu jener Zeit. In einem Kommentar zur Apostelgeschichte schreibt ein gewisser Kaufmann: Oftmals beinhalteten heidnische Tempeldienste das Opfern und Verspeisen von Tieren, manchmal mit dem abgeflossenen Blut, welches als Gang beim Mahl angeboten wurde. Diese Festlichkeiten beinhalteten üblicherweise sexuelle Teilhabe des Gastes in einer Vielzahl unmoralischer Weisen. Götzenfeste waren beschämende Ausschweifungen, die durch das vulgärste und unmoralischste Verhalten gekennzeichnet waren. Es ist tatsächlich gut möglich, dass sich alle vier dieser Beschränkungen auf den Götzendienst beziehen. Also all diese scheinbar unterschiedlichen Elemente haben unter diesem Aspekt die gleiche Aussage. Christen, ihr könnt nicht Gott und Götzen dienen. Und darum wird es als notwendig, als ein notwendiges Stück auch vom Heiligen Geist und den Aposteln und den Propheten bezeichnet. Hier ist etwas, es hat nichts zu tun mit dem Zeremonialgesetz Moses, es hat nichts zu tun mit einer Notwendigkeit, wie man gerettet werden kann. Es hat damit zu tun, wer ein Christ ist, der kann notwendigerweise nicht mehr ein Götzendiener sein. Und das erklärt auch ein bisschen, warum hier Hurerei genannt wird und nicht zum Beispiel, dass man nicht mehr lügen darf oder stehlen darf oder dergleichen, nicht töten darf. Ja? Hier geht es offenbar tatsächlich um ein Thema, Götzendienst. Und nun wollen wir es einmal vergleichen mit dem ersten Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 8. Wir können uns einmal versuchen vorzustellen, der Brief dieser Apostel und der Ältesten aus Jerusalem, er ging nicht nur an die Gemeinde in Antiochia, sondern er ging an viele Gemeinden. Wahrscheinlich sogar, so wie die Briefe der Apostel, sie zirkulierten in den Gemeinden. Sie wurden von einer Gemeinde zur anderen geschickt. Und es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass eben dieser Brief zu so manchen Fragen führte, genauso wie heute. Was genau meint das? Wenn Jakobus und die Apostel schreiben, dass man sich enthalten soll vom Blut und von Ersticktem. Wie genau müssen wir das verstehen? Und wenn man so will, sind die Fragen, die in 1. Korinther 7, in 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 behandelt werden, eventuell Fragen, die genau aufgrund dieses Briefes von Jerusalem entstanden sind, aufgekommen sind. 1. Korinther 8 und 10 kann man wie eine Art Erklärung oder wie einen Kommentar, wie eine Auslegung verstehen von den Verboten, die in dem Jerusalemer Brief genannt werden. Und wir können hier einmal ein bisschen durchgehen. 1. Korinther 8. Paulus bestätigt, die Götzen sind keine Götter, sie sind nichts. Es gibt nur einen einzigen Gott. Es gibt keine, diese Statuen, das sind keine Götter. Speiser macht uns aber auch nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. 1. Korinther 8, Vers 8. Paulus macht erstmal deutlich, also weder die Götzen sind etwas, noch ist das mit dem, ist da irgendwie eine Magie in den Speisen drin. Aber viele sind unter Götzendienst aufgewachsen und für sie ist es sehr schwer, diese bloß als Steinskulpturen zu sehen. Sondern da steckt eine ganze Gedankenwelt dahinter, eine ganze Haltung, ein ganzes Konzept. Beim Götzenopferfest zu essen, kann den Glauben des Bruders schaden, weil er dich bei der Feier eines Götzen sieht. In Vers 10, denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen, und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Paulus, er zeigt hier auf, ja, es ist notwendig, dass man nicht am Götzendienst teilhat. Selbst wenn man sagt, es gibt doch gar keine Götzen. Und das Fleisch, ist doch egal, da ist doch jetzt nichts unrein dran, da ist doch nichts magisch dran. Das ist doch alles nichts, ich habe doch die Erkenntnis. Und Paulus sagt, ja, aber es ist notwendig, dass du davon Abstand nimmst. Du kannst das Gewissen eines Bruders zerstören und gesehen werden beim Götzenopfer. Und in 1. Korinther 10 geht es sogar noch weiter, wo er diese Notwendigkeit des Verbots deutlich macht, obwohl er sagt, die Götzen sind nichts und auch das mit dem Fleisch ist an sich nichts verkehrt. In 1. Korinther 10, da beginnt Paulus mit einer alttestamentlichen Warnung. Er beschreibt nämlich das Volk Israel, wie es durch die Wüste zog und ungläubig war. Und hier heißt es in 1. Korinther 10, Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, also die Juden im Alten Testament, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Paulus sagt, es ist nichts Schlimmes am Essen und Trinken oder Spielen oder Musizieren. Sie waren Götzendiener. Das, was sie getan haben, das, was sie gegessen haben, das, was sie getrunken haben, das, was sie gespielt haben, war Teil von Götzendienst, als sie um das goldene Kalb herumtanzten. Auch lasst uns nicht, und jetzt so geht's weiter, Vers 8, auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Und dann gibt er hier die direkte Anweisung, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Also schon in dieser Parallele zum Alten Testament beschreibt Paulus, zum Götzendienst gehörte Essen, Trinken und Hurerei. Und dann geht er weiter und er mahnt, wir sollen nur das symbolische Blut trinken und den symbolischen Leib Christi essen. Ja, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Um dann zu sagen, die Götzen sind nichts, aber der Götzendienst ist Anbetung von Dämonen. Vers 19, was sage ich nun, dass das ein Götze geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Aha. Es ist unmöglich, den Kelch der Gemeinschaft der Dämonen zu trinken und den Kelch Christi. Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollt ihr den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er? Das Essen von Fleisch, sogar von Götzenopferfleisch, ist erlaubt. Nichts Schlimmes daran. Solange man nicht an der Handlung oder der Zeremonie des Götzendienstes teilhat oder es speziell als götzengeweihtes Fleisch erklärt wird. Weil man versteht, hier steckt tatsächlich Götzendienst dahinter, eine Verbindung zu Dämonen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, Vers 25, esst, ohne es dem gewissen Willen zu untersuchen, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Nichts Verkehrtes daran, Fleisch zu essen, egal wo es herkommt. Aber, falls ihr hört, das war ein Teil vom Götzendienst und es wird euch genannt, um des Gewissens des anderen Willen, der es euch sagt, haltet Abstand davon und seid niemals Teil von der Zeremonie des Götzenopferdienstes. Seid niemals Teil an diesem Götzendienst. Selbst wenn ihr sagt, es ist doch alles nichts. Doch, es ist eine dämonische Gemeinschaft. Es ist etwas, was Gott verunehrt. Und das könnt ihr nicht mehr tun. Ja? Also hier unterscheidet Paulus sehr, sehr klar von der Substanz. Das Fleisch ist nichts, die Statuen sind nichts. Aber dem Geist und dem Geist, Gemeinschaft mit Dämonen. Etwas, was nicht vereinbar ist mit dem Abendmahl am Tisch des Herrn. Und all diese Dinge, der Kelch der Dämonen, ja, eventuell genau dieser Kelch des Blutes, der da drum gegeben wurde, dieser Leib, das erstickte Fleisch, die Hurerei, das ist eine falsche Gemeinschaft, eine falsche Einheit. Ein falscher Kelch, ein falscher Leib. Ja? Also falls der Jerusalemer Brief so verstanden worden ist, dass gar kein Fleisch gegessen werden darf, das Götzen geopfert wurde, dann war es wohl sehr schwer für die Korinther überhaupt guten Gewissens Fleisch zu essen. Und deswegen erklärt Paulus, nee, so ist der Brief nicht gemeint. Es geht um den Geist und nicht um das Fleisch an sich. Oder in Römer 14, im Grunde ein ähnliches Thema, die römischen Gemeinden, da gab es offensichtlich Christen, die gesagt haben, also wenn man wirklich Christ sein will, dann darf man gar kein Fleisch mehr essen. Wir müssen alle Vegetarier werden. Woher haben sie das? Nicht aus dem Alten Testament, da kommt das niemals vor. Nicht aus der griechischen oder römischen Kultur, das war eigentlich niemals eine große Frage. Aber vielleicht aufgrund der Anordnung der Apostel, um das aufrecht zu erhalten, wo doch in Rom an jeder Straßenecke Götzentempel standen und man sich bei keinem Fleischstück sicher sein konnte, was man nicht selber geopfert hat oder selber getötet hat, dass es nicht aus irgendeinem Tempel kam oder der Metzger irgendwo einen kleinen Hausgötzen hat, dem er all sein Fleisch opfert und geweiht hat. Soll man dann nicht vielleicht lieber ganz auf Fleisch verzichten? Und Paulus sagt, das Fleisch ist rein, aber es ist notwendig, erstmal diese Erkenntnis zu fördern. Es ist notwendig, hier das Richtige in Sanftmut zu unterweisen, damit man das eigene Gewissen nicht übergeht. Es ist nicht das Fleisch, das unrein ist, sondern die Haltung, die Praktiken, die damit einhergehen, die Motive, das Zeugnis, die Gemeinschaft, die den Unterschied machen. Es gibt noch einige andere Stellen in der Bibel, die deutlich machen, zum Götzendienst gehörte oftmals Prostitution und auch das Fleisch zu essen, das noch Leben in sich hat, also dessen Blut noch nicht ausgeflossen war. Zum Beispiel im Alten Testament, Hesekiel 33, Vers 25, da heißt es, Gott sagt, darum sage ich Ihnen, so spricht der Herr, Herr, ihr esst euer Opferfleisch mit dem Blut und erhebt eure Augen zu euren Götzen und vergießt Blut. Da solltet ihr das Land besitzen? Ja. Eine Verbindung, Götzendienst mit dem Essen von Blut oder Essen von Opfern, das nicht ausgeblutet ist. Hosea 4, Vers 14, nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren, und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben, denn sie selbst gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall. Mit den Tempeldirnen, also mit den Tempelhuren, opfern sie. Das gehörte zu dem antiken Götzendienst häufig einfach dazu. Und wir finden das auch im Neuen Testament, Offenbarung 2, Vers 14, in einem Brief an Pergamon. Jesus, der Auferstandene, er spricht zu der Gemeinde in Pergamon und hier heißt es, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und dann im nächsten Sendschreiben an die Gemeinde Thyatira, Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Immer wieder, hier wird es zusammen genannt, es ist verbunden in dem Denken. Das gehörte zu einer und der gleichen Handlung, zu einer und der gleichen Praktik, zu einem und der gleichen Lebensstil, wenn man so will. Wie können wir also nun diese ganze Geschichte verstehen? Es ist dieses größere Bild, welches uns verstehen lässt, was mit der Warnung vor dem Götzendienst gemeint ist. Es geht eben nicht nur darum, eine besondere Todesart eines Tieres zu vermeiden oder irgendwie genau zu prüfen, wie viel Tropfen Blut darf noch in einem Fleischstück sein, wie ist das mit roter Salami oder mit Blutwurst, ja, wie ist das mit der Art und Weise, wie ein Tier zu Tode kam, sondern es geht darum, es ist notwendig, dass ein Christ sich abwendet vom Götzendienst, dass ein Christ versteht, ich bin ganz ohne Werke gerechtfertigt vor Gott, aber ich kann nicht mehr so leben wie zuvor. Ich brauche einen Gesinnungswechsel. Ich kann und will nur noch dem lebendigen Gott dienen und keinen falschen Götzen und keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Das ist notwendig. Und wir müssen schauen, wie damals in der Kultur diese Teilhabe am Götzendienst aussah, was notwendig war zu vermeiden. All diese Dinge, die zum Götzendienst offiziell im Tempel gehörten. Und zu überlegen, wie sieht das für uns aus? Götzendienst ist eine Form der Anbetung. Götzendienst beinhaltet auch eine Betonung auf die eigenen sündigen Begierden, die ausgelebt werden. So war es immer. Wenn der wahre Gott verleugnet wird, seine Herrlichkeit vertauscht wird, es geht immer darum, die Begierden des Menschen, die sündigen Begierden zu stillen. Es geht hier um eine Warnung vor falscher Gemeinschaft, vor Teilhabe an bösen Zeremonien, dem Versuch, ein Lebenskraft zu erneuern durch gottlose und verfluchte Mittel und sich mit den Dienern anderer Götter zu vereinigen. In 1. Petrus 4, Vers 3 heißt es, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Darum geht es. Und übrigens könnte das auch gut der Grund sein, warum Johannes seinen ersten Brief mit den Worten endet: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hier geht es nicht nur darum, dass man sich keine kleinen Buddhas aufstellen soll. Hier geht es um mehr. Hütet euch vor all dem, was mit Götzendienst zu tun hat. Nun, was bedeutet das für uns? Um die verschiedenen Bibelstellen, gerade auch Apostelgeschichte 15 und Apostelgeschichte 21 zusammen zu binden in einer Einheit, in einer Einstimmigkeit, wie es in Apostelgeschichte 15 selbst betont wird, mit 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 und Römer 13, ist es plausibel zu sehen, hier geht es nicht um vier verschiedene, isolierte Gebote, sondern um ein Gebot, um ein Verbot, sich zu enthalten von den Verunreinigungen des Götzendienstes. Das heißt, in unserer Zeit geht es nicht darum, dürfen wir Fleisch verzehren, wo noch irgendetwas an Blut enthalten ist. Aber gibt es Praktiken, auch in unserer Zeit, die zu einem Götzendienst gehören? Nun, es ist vielleicht nicht immer so eins zu eins zu übertragen, aber stellt euch vor, eine indische Familie lädt euch ein zu einer besonderen Feier, einer großen Familienfeier. Und Teil dieser Feier ist es, ein bisschen Yoga zu machen. Und ihr denkt, ja, was ist schon dabei? Ach, ein bisschen Gymnastik tut mir vielleicht auch mal ganz gut. Und ihr macht damit. Nun, was ist Yoga? Es ist ein hinduistischer Brauch, um sich mit einer Gottheit zu vereinen. Es ist Götzendienst. Und natürlich kann man sagen, ach, ob ich es jetzt Yoga nenne oder Aerobic, was ist der Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied. Wenn hier etwas bewusst getan wird, wo klar ist, hier geht es zurück auf Götzendienst, dann ist es wichtig, dass wir ein klares Zeugnis haben, wir können nicht Christus dienen und den Götzen. Wir können nicht unsere Hoffnung auf Christus setzen und versuchen, mit solchen Praktiken irgendwie eine neue Karma zu gewinnen oder eine bessere Lebensbalance oder dergleichen. Das ist Götzendienst. Es gibt noch einige Stämme, wo in irgendwelchen Ritualen, bei irgendwelchen Indianern oder ureingeborenen Stämme, wo tatsächlich Tiere geopfert werden und das Blut getrunken wird. Es gibt einen afrikanischen Stamm, der sehr bekannt dafür ist, dass sie das Blut trinken. Und das ist eine Art, wenn Jungen zu Männern werden, eine Art Ritus, dass sie nun dazugehören. Und da steckt dieses magische Denken dahinter, dass sie dadurch die Kraft dieses geschlachteten Tieres auf sich nehmen. Es gibt in dem Spiritismus gibt es viele solche Vorstellungen. Und für uns ist es wichtig, wir wissen, es gibt keine Götzen. Und die Substanz, alles ist vom Herrn. Wir haben keine Verbote von Speisen in irgendeiner Weise. Aber es bleibt das Gebot, dass wir Gott allein dienen sollen und uns keinen anderen Göttern dienen, außer Gott allein. Und überall da, wo wir in irgendeiner Weise an einem Götzendienst teilhaben, da sagen die Apostel, es ist notwendig, dass ihr euch davon fernhaltet. Um der Ehre Christi willen. Vielleicht noch zu dem Halal-Fleisch. War eine Zeit lang groß in den Medien. Das ist einem Götzen gewidmetes Fleisch. Da ist nichts Gutes daran zu sagen, ah, das ist ja, da ist kein Blut mehr drin, vielleicht sollten wir das essen. Nee, genau darum geht es. Es wäre genau die falsche Anwendung zu sagen, ah, dann sollten wir lieber das Halal-Fleisch essen. Nein, es ist Götzenopferfleisch, was als solches benannt ist. Ja, mir ist es egal, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und ich bekomme Fleisch und ich weiß nicht, was es ist, aber sobald jemand sagt, ah, das ist Halal-Fleisch, das wurde extra für den Gott des Islams, für diesen Götzen des Islams geweiht, mit irgendwelchen Gebeten, dann sage ich nein. Und hierum geht es. Es geht gerade nicht um die Substanz, sondern es geht um die Form des Götzendienstes, die wir meiden müssen. In all den verschiedenen Facetten. Und so können wir auf der einen Seite rühmen, ja, in Apostelgeschichte 15 wird die Freiheit betont. Wir müssen nicht mehr das Zeremonialgesetz erfüllen, es ist erfüllt in Christus. Wir müssen nicht mehr diese Last auf uns nehmen, für die selbst den Juden zu schwer war, durch die sie nicht gerettet werden konnten. Uns ist die Last abgenommen, weil Christus alles erfüllt hat. Aber nun, da wir zu Christus gehören, wollen wir keinen anderen Götzen dienen. Und wollen nicht in irgendeiner Weise darstellen oder bezeugen oder so handeln, als bräuchten wir noch die Hilfe von anderen Götzen oder als würden wir das Christentum vermengen mit irgendwelchen synkretistischen Gedanken, mit irgendwelchen spiritistischen Gedanken, mit irgendwelchen magischen Formeln. Ich habe heute gelernt, selbst in manchen charismatischen Gemeinden denkt man, die Aufnahme von Blut lässt einem zum Tier werden, weil die Seele darin ist. Nun, es ist alles des Herrn. Und das ist unser befreiender Glaube. Alles ist des Herrn. Und es ist gut. Aber all das, was uns unrein macht, ist nicht das, was wir essen oder was wir trinken, sondern das, worauf sich unser Herz hängt. Woran sich unser Herz hängt. Das, was uns, was unser Schatz ist, da, wo unsere Hoffnung besteht, da, wo wir unsere Hilfe, unsere Rettung suchen. Und als Christen dürfen wir bezeugen, wir brauchen nichts als Christus allein. Amen.